Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Hallo und herzlich willkommen zur 162. Folge des Retro-Kompott-Audio-Stammtisches. Aktuell sind wir noch in einer recht kleinen Runde. Mit dabei ist natürlich der legendäre Ingwo.
Ja, hallo, schönen guten Abend und schöne Ingwer-Grüße hier aus Adenau.
Und mit dabei natürlich, wie immer zu Beginn, auch der,
Wie heiße ich?
Robin!
Nein, der Robin ist nicht da,
Der andere Robin.
Ach Gott, das ist
der
ja wieder...
Der Patrick natürlich.
Ja, man muss dazu sagen, ich sitze
hier... Wie heißt er?
Das war schon okay. Ich sitze hier im Museum und habe den Namen nicht eingetragen. Ich bin heute anonym mit dabei, zumindest kurz. Ja, herzlich willkommen von mir hier ohne Ingwer und ja, es wird nachher mit Sicherheit ja wieder voller. Das wissen wir ja, ist ja hier immer so, denn auch das nochmal als Info, jeder kann hier auch am Stammtisch teilnehmen. Die Infos findet ihr auf retrokompott.de. Da kann man sich einfach über Teamspeak zuschalten und ist dann sozusagen live mit uns dabei. Und man kann auch sich später zuschalten, weil gefühlt gehen die Stammtische auch immer länger, als man denkt. Ja, möchte jemand irgendwas erzählen oder schweigen wir, bis die nächsten Gäste kommen?
Das ist auch eine Idee. Also ich kann schon direkt sagen, was ich gespielt habe und zwar eigentlich nicht sehr viel. Ja, Horizon Forbidden West habe ich etwas weiter gespielt. Und ich finde, die Welt ist wirklich super schön, aber ich habe derzeit halt irgendwie auch so eine Phase, wo ich irgendwie mich nicht so mit Spielen so viel beschäftigen möchte. Ich weiß auch nicht. Also es ist halt einem echt schwer, da in solchen Welten abzutauchen, wobei das eigentlich jetzt, das Spiel müsste eigentlich dafür perfekt sein, so finde ich. Aber
ja? Ist es. Ich bin ein paar Mal jetzt abgetaucht, nochmal wieder, habe auch diesmal den Joystick nicht in die Ecke geschmissen, das Gamepad. Ja, habe mich auch trotzdem wieder verlaufen nachher, aber ich nehme es zum Abtauchen immer noch. Ich spiele es auch gerade noch, aber ich komme auch nicht so richtig vorwärts. Und ich will noch ein Spiel kurz erwähnen, da werde ich aber Sonntag nochmal drüber reden. Ich habe jetzt tatsächlich meine private Vectex war nicht kaputt oder hatte Probleme. Da musste man nur am Helligkeitskontrastregler hinten drehen, da waren auch die Vektoren wieder da. Danke nochmal an die Hilfe von Torben, der sagte mir, hinten ist ein Regler, nimm den mal. Und da habe ich das Spiel Vector Blade gespielt, was ein richtig toller Spielhallen-Shooter im Prinzip ist für die Vectrex. Hat richtig Spaß gemacht, gefällt mir gut. Werde ich in den nächsten Tagen noch mal mehr ausprobieren. Aber wie gesagt, da wir Sonntag ja auch eine Podcast-Aufzeichnung haben, werde ich da über meine Spiele-Erfahrung reden und nicht heute so viel. Das kann gerne Ingo noch mal machen oder die nächsten Gäste, weil ich mich auch hier gleich, apropos Gäste, bei uns noch mal um die Gäste kümmere. Ich werde zwischendurch wahrscheinlich noch mal reinkommen, aber ich bin jetzt die erste Zeit zumindest nur temporär dabei.
Und für alle die diese Folge ein Jahr nach ihrer Ausstrahlung hören, wir befinden uns gerade 10 Tage nach der Operation im Donbass und so weiter und so fort. Und ihr werdet es in der Wikipedia finden, was da passiert ist.
Und wir hoffen, dass wenn ihr es Jahre später hört, dass das Problem gelöst ist, ja.
So ist es, genau. Horizon Forbidden West, da hätte ich jetzt nochmal die Frage. Ich habe einen einzigen Test gelesen, nämlich, ich glaube, es war golem.de, wo es hieß, der Anfang zieht sich ein bisschen.
Nein. Das habe ich,
ist euch das wurscht, oder?
Das habe ich doch gesagt.
Das habe ich so.
Genau das habe ich ja bemängelt, weil ich hatte das ja vor 2 Wochen mal angespielt, so 2 Stunden. Da habe ich gesagt, der Anfang, den fand ich ein bisschen irgendwie enttäuschend, ja, weil irgendwie fängt das Spiel da an, wo das andere aufgehört hat. Das heißt, man wird ja nochmal irgendwie dann, man kriegt eine Zusammenfassung von dem letzten Spiel und ja, und dann ist das Spiel eigentlich auch schon dann.
Ja, aber es hat angefangen. Aber es zieht sich nicht. Also ich finde eher zwischendurch sind wieder diese Passagen, wo man sich einfach stundenlang verlaufen kann. Und das finde ich immer. Das nervt mich halt
also
persönlich.
Ziehen ist das falsche Wort. Also ich fand es jetzt auch, ich fand es nicht schlecht. Ich fand es jetzt halt irgendwie, vom ersten Teil war der Anfang halt irgendwo gelungener.
Emotionaler,
ja, weil da halt eine Story direkt erzählt wurde. Und jetzt beim zweiten Teil, da war das halt ein bisschen anders. Und ja, man muss dazu sagen, man hat dann ungefähr auch so 2 Stunden so eine Art Tutorial, wo man halt auch dann die ganzen Spielemechaniken erlernt.
Aber das war gut gemacht. Das war sehr, sehr gut gemacht, weil man ja im Endeffekt dem anderen da was zeigt sozusagen. Und das fand ich sehr, sehr charmant gelöst.
Das war gut gemacht, genau. Und ich finde auch, die Charaktere sind sympathisch. Also das ist durchaus gelungen. Und ich habe jetzt auch schon seit Ewigkeiten keine Testberichte mehr gelesen, weil mich interessiert das eigentlich
nicht. Es hat überall super Wertungen. Die einzige Kritik, die man sagen könnte, ist halt, es ist more of the same und das Ganze in toll gemacht. Und das war aber das, was ich erhofft habe. Ich bin damit komplett zufrieden, weil ich wollte eigentlich den ersten Teil weiterspielen sozusagen. Und ich spiele jetzt sozusagen den ersten Teil weiter.
Ja. Mark Golem hatte vor allen Dingen geschrieben, dass es so ungefähr, keine Ahnung, 12 oder 16 Stunden dauert, bis so richtig die Post abgeht.
Nein, das ist Quatsch. Das ist kompletter okay. Quatsch. Also ich bin jetzt 20, 25 Stunden, glaube ich, da drin. Entschuldigung, und die Post ist schon vorher abgegangen. Ich fand den ersten Teil, nennen wir es mal, gestraffter irgendwie oder ein bisschen storytechnisch schöner. Aber da entwickeln sich tolle Sachen. Ich will nicht spoilern. Es lohnt sich, aber am Ende wird es mir wieder zu lang gewesen sein. Aber das ist ja eine Kritik, da stehe ich mit alleine. Weil ich möchte eigentlich gerne ein Spiel in der Hauptphase in 10, 12 Stunden durchspielen. Und das geht natürlich bei so einem Spiel nicht.
Hallo Dark Metatron, Sebastian. Hallo.
Ja, vor allem, was ich toll finde bei dem Spiel irgendwo, man verläuft sich auch gerne in dieser Welt.
Ja, ich tauche gerne in die Welt ein, wenn ich mich absichtlich verlaufe. Aber es gab jetzt 3 Stellen, wo ich wirklich zu blöd war. Und das ist immer der Punkt, wo ich dann kurz vorm Aufgeben bin. Irgendwann klärt sich das dann wieder, aber es gibt ja so ein paar Stellen, wo man wirklich mit Absicht ja natürlich in die Irre geführt wird und dann irgendwo einfach verwirrt im Wasser rumschwimmt.
Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass es halt mehr solche Kletterpassagen auch jetzt irgendwie gibt.
Definitiv, aber die kann man ja zum Glück sehr vereinfachen. Ich habe ja, wie gesagt, ich spiele im Story-Modus, weil ich keinen Bock auf Nervereien habe. Und die Kletterpassagen kann man sich ja anzeigen lassen. Und da bin ich ja schmerzfrei, die lasse ich mir anzeigen.
Ja, also ja, genau, das mache ich auch.
Aber wenn du das nicht machst, dann ist das Klettern natürlich eine extreme Herausforderung.
Beziehungsweise, nein, das habe ich nicht eingestellt. Ich habe das dann mit diesem Fokus, lasse ich mir das anzeigen. Aber
ja, gut.
Ich kann mir das auch so direkt einstellen lassen. Ich muss auch sagen, dass die Vereinfachungen sind schon irgendwo sinnvoll.
Ich brauche die auch, weil sonst hätte ich das Spiel schon hingeschmissen. Ich wollte genau so das Spiel haben. Für mich ist das genau richtig und ich bin damit zufrieden, bis auf 1-2 Stellen, die ich halt gestreckt finde. Aber ich glaube, das wird mir bis zum Ende einigermaßen Freude machen.
Ich sag's ehrlich, ich habe den Vorgänger auch nicht gespielt, aber nach der Beschreibung von dir, Patrick, dass dir der erste sehr gut gefallen hat, glaube ich, könnte es auch My Cup of Tea sein, weil du genau die Sachen bemängelt hast an heutigen Spielen, die ich auch hasse.
Ja, der erste Teil ist ganz, ganz toll, weil den kannst du auf so simpel stellen, auch wenn du Bock hast, dass du ihn einfach wie eine Art, ich will jetzt nicht Moving Dings da sagen, aber die kann man sich auf seine Bedürfnisse anpassen und deswegen fand ich das ganz, ganz charmant.
Ja, ich will auch lieber auf Story gehen und nicht so auf Kämpfe, da hatte ich jetzt wieder weniger Bock und du hast ja gesagt, das kann man umstellen
und dann kann man
das schön erleben, finde ich super.
Ich habe komplett beim ersten Teil das Aufleveln ignoriert, mehr oder weniger. Ich habe komplett die Kämpfe ignoriert, ich bin einfach an den Gegner ran, habe ihn dreimal auf den Fuß geschlagen, er war weg. Da hätte man auch taktisch vorgehen können mit Spezialwaffen, hat mich alles in Scheißdreck interessiert. Ich habe das Spiel einfach genossen als Geschichte und das war wunderschön und ich spiele auch den ersten Teil hundertprozentig nochmal, auch die Nebenmissionen teilweise, die ich weggelassen habe. Und nachher habe ich sogar ein bisschen gelevelt und Sachen gesammelt und gemacht, aber das ist nicht Pflicht, wenn man den Modus einstellt. Dann ist es also wirklich, ich sag's mal, idiotensicher, weil ich spiele solche Spiele normal überhaupt nicht gerne. Ich hatte ja das Red Dead Redemption-Problem, dass ich da irgendwann nicht weiterkomme. Das kann mir bei dem Spiel nicht passieren, weil selbst die Finalkämpfe oder die Zwischenkämpfe, die sehr schwer sind, kannst du halt in dem Modus verhältnismäßig schmerzfrei machen. Da brauchst du halt nicht 20 Schüsse, sondern brauchst halt nur 2 Schüsse oder was weiß ich was. Das ist also wirklich dadurch sehr, sehr angenehm und das ist für mich Entspannung, das ist für mich dann Spielen, weil ich brauche bei solchen Sachen keine Herausforderung. Deswegen habe ich das dann auch gerne so entgegengenommen und habe halt gehofft, dass sie es im zweiten Teil auch machen, weil den Teil habe ich mir blind bestellt, ohne auf den Test zu warten. Und das Erste, was ich gesehen habe, es gibt den Story-Modus, wieder alles gut. Ja. Man kann ja auch auf Easy einfangen und wenn man da nicht weiterkommt, stellt man auf Story-Modus oder wie auch immer.
Ich muss ja zugeben, ich habe mich ja ein bisschen lustig über dich gemacht, dass du jetzt den ersten Teil auf einfach gespielt hast. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr, weil ich war der Meinung, ich habe den auf normal gespielt und ich fand den eigentlich auch gut spielbar. Und jetzt beim zweiten Teil hatte ich irgendwie mit normal ziemlich Probleme.
Der ist gut spielbar auf normal, wenn du das Aufleveln machst und die Waffenpflege und den ganzen Quatsch. Da hatte ich aber keine Lust zu und deswegen habe ich ihn runtergestellt.
Ich muss auch zugeben, mich stört das auch jetzt so ein bisschen mit dem Aufleveln der Waffen. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt dann doch schon ein paar Jahre älter geworden ist und sich dann doch ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren möchte. Aber beim ersten Teil fand ich das halt mit diesem Waffenausbauen irgendwie deutlich angenehmer.
Und es ist jetzt einfacher. Jetzt mache ich es tatsächlich ein bisschen. Beim ersten Teil habe ich es ignoriert. Liegt aber bei mir nicht am Alter. Ich fand das schon früher schlimm. Ich habe ja keine Rollenspiele gespielt und spiele die bis heute nicht. Und alle Rollenspielelemente, die versuche ich halt wegzuschalten. Also ich finde es so angenehm. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt den ersten wieder angespielt und habe jetzt angefangen, nachdem ich es durchgespielt habe, ein bisschen rum zu experimentieren mit irgendwelchen anderen Sachen. Aber da habe ich den Druck nicht mehr gehabt, in Anführungszeichen, weil ich hatte es ja schon mal durch.
Das Geile ist ja, das mit diesem Aufleveln, das geht mir auch furchtbar auf den Sack, weil ich Angst habe, dass ich es falsch auflevel. Und jetzt kommt da wahrscheinlich das Gegenargument, ja, aber bei den neuen, modernen Spielen, da kann man ja nicht mehr falsch leveln, weil es ja für jeden was, funktionieren soll. Da
denke ich auch, wofür dann der Scheiß? Bei den Yakuza-Teilen, ich weiß nicht, bei welchen Teilen das war, ich glaube bei 4 und 5, da gab es eine Option, wo man automatisch aufleveln konnte. Und das habe ich sofort eingestellt und das fand ich dann super angenehm. Also ja. Da gab es ja auch so ein Progressionssystem, ja. Ähnlich wie bei Horizon Zero Dawn. Und ja, und ich hatte da einfach keinen Bock darauf.
Willkommen im Club. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, ich finde auch diese ganzen Fallensystematiken Quatsch. Ich habe nur bei mir die Kämpferin komplett aufgelevelt und der Rest interessiert mich nicht. Also, das ist
vor allem, ich habe gemerkt, man kann eigentlich in Horizon Zero Dawn und Forbidden West wahrscheinlich mit jeder Waffe eigentlich ganz gut spielen.
Ja.
Und man hat eine Lieblingswaffe und die nutzt man dann eigentlich auch bis zum Ende
ich
durch.
Ich nehme manchmal den Standardpfeil oder den Feuerpfeil stundenlang. Ist mir scheißegal, hat gereicht. Ja. Ich bin, wie gesagt, jetzt einmal, Entschuldigung, kurz raus, weil ich hier Gäste habe. Ich komme nachher nochmal kurz dazu, beziehungsweise wenn ich um 10 abschalte sowieso.
Okay, ja gut, bis denn.
Ja. Also wo ich das Aufleveln wirklich gut fand, was aber kritisiert worden ist, war bei Mirror's Edge Catalyst, weil du im Endeffekt die jetzt nicht ganz unkomplexe Steuerung durch dieses Aufleveln gelernt hast, weil sobald du dann irgendwie einen neuen Move hattest, wie abrollen nach dem Springen oder so, dann musstest du ja wissen, welche Taste musst du jetzt drücken. Mhm. Und dadurch, dass du das quasi aufgelevelt hast, hast du dann Schritt für Schritt die Tastenkombination gelernt, mehr oder weniger. Das fand ich an der Stelle sogar recht elegant, aber es hat wohl einige genervt und in der Tat, im ersten Mirror's Edge, da hattest du von Anfang an, konntest dich abrollen nach dem Sprung und hast keine Geschwindigkeit verloren. Das kann man negativ sehen, aber ja. Ich fand es echt cool.
Ja, ich finde es eigentlich, das kritisiere ich auch immer ein bisschen so an Rollenspielen, weil da ist mir zu viel Zahlenakrobatik, weil meiner Meinung nach, genau. Wenn du jetzt im echten Leben bist, da kriegst du ja nicht auch irgendwie plötzlich dann irgendwie einen Punkt, wo du sagst, ja, jetzt kannst du das irgendwie verteilen auf Intelligenz oder auf Schnelligkeit. Und ich finde, wenn du zum Beispiel jetzt in einem Rollenspiel viel läufst, ja, dann ist es ja vielleicht logischer, dass du automatisch schneller wirst. Oder wenn du zum Beispiel viel Bücher liest, dann wirst du automatisch intelligenter. Und ich finde es eigentlich dann besser, dass man halt irgendwie so die Progression dann da vorantreibt.
Ja. Außer es ist wie beim Mass Effect, wo ich das nicht so richtig kapiert hatte. Also wieder eines der Spiele, die ich nicht ganz hundertprozentig richtig gespielt habe. Wo ich dann einfach zu wenig Charakter aufgelevelt habe, indem ich zu wenig Nebenmissionen gemacht habe. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr mit den Sachen antworten, mit denen ich gerne geantwortet hätte, sondern hatte nur die eher unfreundlichen oder neutralen Antworten zur Auswahl.
Ja. Ja, eine Frage, hast du eigentlich mal, oder hat jemand jetzt was mal von Elden Ring mitbekommen? Weil das Spiel tangiert mich überhaupt nicht, weil ich finde das auch, das sieht von den Bildern her so uninspirierend aus auf mich und das hat ja auch so hohe Metacritics-Wertungen, zumindest jetzt von den, also von den Kritikern. Und bei den Usern ist es jetzt nicht ganz so hoch, aber warum hat das Spiel denn so einen Hype? Das verstehe ich nicht ganz.
Wegen Demon's Souls und Dark Souls.
Ja, bitte. Aber das sind beide Schrottspiele.
Nein. Sagst du? Die Spiele sind für die Leute, die sie mögen, richtig toll. Du bist nur keiner von denen, du passt nur nicht in die Zielgruppe dieses Spiels.
Ja,
deswegen ist das Spiel für dich schlecht.
Also,
die Spiele sind an sich super. Wie gesagt, es gibt eine riesengroße Fangemeinde für diese ganzen Spiele. Und ich meine.
Aber das finde ich nicht ganz fair, weil oft ist es so, dass gewisse Mainstream-Spiele teilweise nicht für den Mainstream bewertet werden, sondern für die Allgemeinheit. Und ich finde auch, dass man halt dann dem Spiel eine Mainstream, eine Sparten, was habe ich jetzt gerade gesagt? Ich bin schon müde. Nee, ich meine jetzt, dass man halt gewisse Spartenspiele, ich erinnere mich bei an Harpoon damals, das ist ja halt dieses Strategiespiel, was auch der Robin sehr gerne spielt, da gab es einige Zeitschriften, die haben das zerrissen, weil die haben gesagt, das ist viel zu kompliziert und das ist blöd und sonst irgendwas. So, und das Spiel hätte nie eine 95er-Wertung bekommen, obwohl das eigentlich total genial war.
Was eine Sebastian, du hast dir einen Feind gemacht.
Ja, hör mal, Sebastian, Moment, weil du nicht die Zielgruppe bist. Ja,
Zielgruppe, die vielleicht aus, aber, vielleicht aus 500 oder vielleicht 1000 Leuten besteht.
Sebastian, ich schlag dich jetzt mit den gleichen Argumenten, die du vorgebracht hast, weil du gesagt hast, der Elden Ring, ich bin nicht die Zielgruppe.
Ja, aber wir reden hier von einer Zielgruppe. Wir reden hier einmal von einer Zielgruppe, die passt einmal in einen kleinen Bus und das andere Mal macht man mit der Zielgruppe mehrere Stadien voll. Das ist der Unterschied.
Also ich habe bis jetzt noch nie jemanden getroffen, der das mag.
Es gibt riesig viele Menschen, die diese Souls-Spiele lieben, die mögen. Guck dir doch mal auf Twitch, geh jetzt mal auf Twitch und guck mal, wie viele Leute jetzt gerade dabei sind, irgendwelchen Leuten da.
Ja, weil sie alle verkacken, weil das Spiel so kolonial schwer ist. Nee, das ist so schwer, dass keiner sich das kaufen würde, weil sie alle wissen, dass es kackschwer ist.
Die Spiele verkaufen sich wie die Hölle.
So ist es ja.
Das Elden Ring verkauft sich wie die Hölle. Die ganzen Souls-Spiele verkaufen sich wie die Hölle.
Aber sie alle denken, das ist toll, das möchte ich gern spielen. Und dann setzen sie sich davor und verkacken einfach kolossal. Und dann sitzen sie dann alle und gucken bei Twitch, oh, der macht das ja toll, das ist ja schön. Ja, ich habe das Spiel auch.
Die Spiele sind nicht schwer. Die Spiele,
was? Hast du mal diese
Die Spiele sind nicht schwer. Du musst dich
Du musst ein bestimmter Typ Spieler sein, da gebe ich dir recht. Du musst ein Spieler sein, der immer dir richtig Spaß dran hat, 30 Mal einen Endgegner vorzukämpfen.
Das musst du gar nicht machen. Gerade die Souls-Spiele haben unglaublich viele Möglichkeiten, wie du die ganzen Endgegner schießen kannst.
Das ist wie bei meinem Harpoon. Musst du auch, die Endgegner sind klar, du musst einfach wissen, was du benutzt. Genau wie bei Elden Ring. Das ist genau dasselbe. Es ist ein hundertprozentiges Nerd-Spiel für vielleicht 10% der Spielerschaft der Rollenspieler, Leute. Ist das genauso wie bei Harpoon? Für 10% der Strategiespieler ist das interessant. Und die anderen 90%, die gucken sich das bei Twitch an und sagen, ja, sieht toll aus, aber spielen möchte ich das nicht.
Ja. Also, deswegen wollte ich nochmal jetzt zurückkommen mit der Wertung. Ich finde es halt.
Darf ich zum Thema.
Du willst die ganze Zeit.
Darf ich zum Thema Schwierigkeitsgrad von Dark Souls 1 zum Beispiel nochmal was sagen?
Ich will auch klein.
Ich komm mit Third-Person-Rollenspielen normalerweise null zurecht. Ich habe Dark Souls 1 relativ weit gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, weil ich irgendwann aus verschiedenen anderen Gründen das Interesse verloren habe, aber ich habe es relativ weit gespielt. Es ist nicht schwer. Man muss sich, wie gesagt, man muss sich halt ein wenig darauf einlassen, wie das Spiel gespielt werden will. Ansonsten, du kannst dich jederzeit bei den Souls-Spielen, indem du einfach in einem Bereich, wo du gerade halbwegs zurechtkommst, dich halt zur Not machst du Angst leveln, levelst dich 3-4 Level, 5-6, vielleicht auch 10 Level hoch in dem Gebiet, wo du gerade gut zurechtkommst und dann gehst du ins nächste Gebiet, wo du Schwierigkeiten hattest und dann geht das, weil du halt einfach deutlich stärker wieder bist. Also wie gesagt, das ist die Souls-Spiele sind nicht wirklich schwer.
So, jetzt kommt meine Expertenaussage, weil ich habe von diesen ganzen Souls-Spielen inklusive Bloodborne kein einziges gespielt.
Bloodborne ist nicht schlecht.
Nein, also was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass es absolut motivierend ist, wenn du diesen Gegner dann doch nach 30 Malen geschafft hast und du dich wieder Held fühlst. Und ich kann das durchaus mir vorstellen, ja, wenn du eine riesige Challenge hast im auch privaten Leben, dann sagst du, geil, ich hab's geschafft. Ja, das, wenn du dich da reinkniest und wirklich den Willen hast, dich da rein zu fuchsen, dass du dann nach den ersten paar Gegnern dann wirklich auch diese Sucht abkriegst. Also Zuckerbrot und Peitsche. Aber sobald du halt dieses Problem gelöst hast, fühlst du dich aber halt so super, dass du unbedingt weitermachen willst. Also sagst, jetzt habe ich den geschafft, dann krieg ich den nächsten auch noch.
Ich oder bin aber trotzdem der Meinung, wenn ein Elden Ring irgendwie 95% Wertung bekommt, dann sollte ein Harpoon auch 95% der Wertung bekommen.
Ich glaube, das Spiel gar nicht, noch nie gehört.
Aber die Leute, die das spielen, die verstehen es halt nicht. Und Rollenspieler sind ja nur mal eine eigene Gattung von Spieler. Mit ganz anderen Wünschen, ganz anderen Bedürfnissen. Und wenn dann so ein Spiel, ich kann aber nur sagen, als Sebastian ja vorhin sagte, die passen in einen Bus, es gab auch irgendwie die Liste mit den 50 oder 100 besten Spielen. Da war Harpoon auf Platz 43, möchte ich nur mal so sagen. Es zählt zu den besten Spielen aller Zeiten mit dazu.
Aber nicht damals in Deutschland. Ich glaube, da wurde es
noch teilweise. Nein, das hat auch nichts mit Deutschland. Ich meine, mit der Materie in Deutschland, mit Krieg konntest du in Deutschland noch nie, also konnte man in Deutschland noch nie punkten.
Okay, das ist jetzt halt, ja, okay. Ist ein doofes Thema, sollten wir vielleicht dann auch wechseln.
Ich habe nicht mit Harpoon angefangen.
Eben, kriegt euch einmal
jetzt. Es war ein Beispiel, nein, ich wollte es nur, also Harpoon hatte ich eigentlich nur gebracht, weil ich habe mich erinnert, dass das Spiel damals eigentlich ja auch nie irgendwo einen tollen Testbericht bekommen hat. Es wird auch nie gehypt und gut, wahrscheinlich auch wegen dem Thema an sich war das damals problematisch.
Ja. Und, ja. Aber wie gesagt, wenn du sagst, man soll das Spiel immer dann, also das Problem ist halt, wie willst du dann genau Bewertungen machen? Du kannst halt die Bewertung im Endeffekt sind die Bewertungen, die du hast, immer danach, wie gut hat das Spiel demjenigen gefallen, der es bewertet hat.
Ich hatte irgendwo mal jetzt eine Zeit, oder ich habe eine Zeitschrift im Kopf, die hatte damals so bewertet und hat gesagt, wenn ein Spiel über 90% hat, dann muss das jedem Spieler gefallen. Ja, dann ist es ein Spiel, was sich jeder Spieler mal anschauen sollte, also der jetzt Computerspiel interessiert ist. Dann so und deswegen wäre für mich jetzt Elden Ring kein per se kein 90er-Titel, also laut dieser Definition. Ein 80er-Titel wird ja auch reichen. Also ich finde auch ein 82er oder ist auch eine gute Wertung.
Nach dieser Definition gibt es keine 90er-Spiele. Weil es gibt kein Spiel auf der Welt, das wirklich für jeden, das wirklich jeder Person gefällt und das sich jeder mal angucken würde.
Lemmings.
Doch. Hero, Sequest, Pac-Man.
Nein. Half-Life.
Nicht Half-Life. Ich glaube, waren die Spiele nicht im ist, ich kenne diverse früher, Leute, für die Half-Life deswegen, nichts ist.
Aber waren die Spiele nicht wirklich auch, ist die Aussage nicht vielleicht insofern früher vor allem gültig gewesen, als die Sachen noch einfacher waren, weder von der Grafik und dem Sound auch schon begeistert sein konnte. Und wenn dann noch das Spielkonzept gepasst hat, konnte man sagen, das ist für alle cool.
Ja.
Weil wir eher so stärker fokussiert waren auf Grafik, Sound, Spielwitz. Und jetzt halt wir diese ganze Bandbreite haben, den einen erwischt das Spiel emotional mehr, den anderen weniger, der eine mag mehr Action, der andere weniger Action, ist ja für jeden was da und deswegen kannst du es vielleicht nicht mehr so auch von der Wertung über einen Kamm scheren.
Zum Beispiel damals in der Amiga-Zeit, es gab eigentlich niemanden, ja, der jetzt Lemmings oder die Siedler nicht kannte. Ja, und gut, der eine hat es vielleicht mal mehr gerne lieber gespielt oder mal weniger gerne gespielt, aber im Prinzip fanden es alle ein tolles Spiel. Also ich kannte damals eigentlich auch niemand, der da jetzt irgendwie da nichts mit anfangen konnte.
Tetris.
Ja, Tetris ist halt auch so ein Evergreen, was man eigentlich, das wollte ich aber nicht erwähnen aufgrund der Herkunft heute.
Der Herkunft heute.
Da kann doch der nichts für.
Der wohnt doch inzwischen in den USA, also ist wahrscheinlich sogar schon eingebürgert.
Okay, Tetris ist ein super Spiel.
Das hat nicht der Putin entwickelt, sondern.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, dass es heute noch Spiele gibt, die mit denen jeder etwas anfangen könnte. Mir fällt jetzt nur gerade keins ein.
Ja,
wie gesagt. Aber vielleicht eher dann so Casual Games oder sowas.
Ja. Gut, aber da ist auch die Frage, sind Casual Games dann 90er, weil.
Oder dann nehmen wir doch mal ein Mario Kart von mir aus. Ja, ich hasse Mario, aber ich könnte mir jetzt schon durchaus vorstellen, mit meiner Tochter das zusammen zu spielen und auch Spaß zu haben. Das könnte ich mir auch unter Umständen vorstellen.
Das ist aber den, der auf Gran Turismo 7 gewartet hat, der wird Mario Kart ziemlich geil finden, auch eine 90 abgeben. Das ist halt das Problem. Inzwischen so viele Nischen und Möglichkeiten, Varianten und so weiter.
Du wirst kein Spiel finden, das wirklich für jeden und das jeden begeistert und das für jeden irgendwas ist. Wie gesagt, das gibt's halt nicht. Das gab's auch eigentlich auch noch nie. Wie gesagt, das ist.
Und ja, deswegen aber trotzdem.
Eigentlich sollte es dann keinen. Eigentlich, ganz ehrlich, diese Bewertung nach irgendwelchen komischen Zahlenwerten sind eigentlich sowieso der totale Blödsinn.
Zwischen schon.
Da gebe ich dir recht.
Das waren sie eigentlich auch schon immer. Weil, wie gesagt, eigentlich, wie ich gerade schon sagte, eigentlich sind diese Bewertungen sagen immer nur aus, wie gut haben sie den Leuten gefallen, die den Test gemacht haben. Also, ich meine.
Die Powerplay oder Happy Computer damals gesagt, sie hätten, und das glaube ich ihnen auch, dass sie zumindest am Anfang eine Wertungskonferenz hatten. Weil sie waren ja nur zu zweit, zu dritt, keine Ahnung, in der Happy Computer, da hatten sie 10 Tests im Monat, dass sich da die zwei Jungs zusammengesetzt haben oder drei, dann gesagt haben, okay, diskutieren wir mal über die Wertung, schauen wir uns das gemeinsam an. Glaube ich an der Stelle, aber es
gibt ja gut, aber mehr Spiele. Ja gut, aber dann können doch trotzdem nur die Leute wirklich eine Meinung dazu haben, die das Spiel gespielt haben. Und dann ist es halt, aber im Regelfall ist es immer nur halt die Meinung dann der Redaktion. Aber es ist ja, heißt ja nicht, dass das wirklich für alle was ist. Wie gesagt, guck dir doch mal an. Unglaublich viele Leute lieben hier Donkey Kong Country. Jetzt gib mal Robin Donkey Kong Country und lass den eine Rezension dazu schreiben und das Spiel bewerten. Das kriegt nicht diese entsprechenden Werte. Aber
du hast mir gerade mein Kotze-Spiel Nummer 1 rausgenommen. Das ist ein bisschen schwierig, dann darüber zu werten. Das ist so, als ob ich dir sage, ich gebe dir das dritte Zusatzpack von Harpoon und du zeigst mir, wie du mit der Singapur- und malaiischen Seemacht versuchst, die chinesische Invasion zu besiegen. Da wirst du wahrscheinlich auch sagen, oh Gott, was spiele ich hier für eine Scheiße?
Oder nimm doch einfach als Beispiel, was jetzt zu Sebastian passt zu dem, was er gesagt hat, jetzt nimm Loom. Ich meine, es kann natürlich auch die Zeit sein, wo du Einzelwertungen inzwischen schon hattest, aber Loom hat ja jetzt bei der PC Player irgendwie 40, 50 Punkte, weil keine Herausforderung, viel zu einfach. Oder nimm diese Kickoff-Geschichte, wo der Heinrich Lehnert selber sagt, ich habe zu niedrig gewertet, was ja darauf hindeutet, dass es da keine Wertungskonferenz gab oder nicht mehrere Leute, die das mal ausprobiert haben. Aber ja, zu Beginn,
Loom wäre für mich eindeutig irgendwo ein Spiel deutlich im 80er, wenn ich es, also im hohen 80er Bereich.
Sagt ja jeder inzwischen.
Ja, Loom ist eines der coolsten Adventures überhaupt. Also das ist so genial.
Ja, da waren die zu nerdig drauf an der Stelle. Und da sind sie wirklich vielleicht an der Zielgruppe ein bisschen vorbei oder haben nicht erkannt, dass es auch eine andere Zielgruppe
gibt. Es ist doch immer eine Entscheidung der Zeit. Also es ist einfach, zu gewissen Spielen passt eine Zeit halt oder auch nicht. Und ich glaube, Loom war in vielen Dingen viel zu fortschrittlich und in anderen Dingen viel zu altertümlich. Manchmal ist es so, dann die Leute wollen einfach Zukunft haben und wenn da jemand ankommt mit irgendeiner fantasievollen Vergangenheit, dann passt das gerade nicht. So wie jetzt keiner auch, sage ich mal, einen lustigen, humorvollen Action-Shooter in der Ukraine mit russischen Soldaten spielen würde. Einfach, weil es absolut widerlich ist und weil es der falsche Zeitpunkt ist. Action-Spiele, die das Militär befassen, werden in den nächsten halben, dreiviertel Jahr nicht rauskommen. Und ich sage dir, es wird auch dieses Jahr kein Call of Duty rauskommen. Und es wird dieses Jahr auch kein neues Battlefield rauskommen. Weil das Thema viel zu schwierig ist. Und genau dasselbe ist bei diesen Sachen. Lustigen Atombomben-Simulator wird man auch nicht machen, wenn irgendwann mal, als es in den 80er, 90er, ich meine, guckt euch den Aufschreiber Nuclear War an. Ein Spiel, was sich mit der lustigen Aufarbeitung von Nuklearkriegen befasst. Das haben sie doch alle zerrissen, weil sie gesagt haben, ja, das Thema ist viel zu heiß, das können wir gar nicht machen. Ja, das ist halt immer, es gibt zeitliche Entscheidungen. Genauso ist es einfach, wir brauchen jetzt nicht über Harpung zu sprechen, ist der genau der falsche Zeitpunkt, Harpung zu spielen oder sich darüber zu interessieren. Genau dasselbe ist mit einigen Spielen, wie zum Beispiel Loom, die einfach altbacken sind, aber natürlich genial altbacken sind.
Das hat doch auch Konsolen getroffen. Gab es da nicht eine Konsole, bei der man eine Zwangs-Online-Anbindung haben sollte und wo man Spiele nicht mehr tauschen sollte und TV, TV, TV? Und inzwischen kann man auf der PS5 wie selbstverständlich Netflix gucken, 4K Blu-rays wir ziehen uns die Spiele online runter und können sie nicht mehr jemand anderem weitergeben. Ihr wisst ja, was ich meine. Xbox 360.
Ja.
Ich meine, zu dem Zeitpunkt wollte ich es auch nicht. Ja, wahrscheinlich auch nicht, aber... Ne? Jetzt sind wir schon da.
Aber wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, um jetzt mal den Sprung zu machen, weg von diesen, die nächste Generation von allen Konsolen wird einen kompletten Zwang für Internet haben. Da wird nichts mehr ohne Internet funktionieren. Geht ja gar nicht, weil die Konkurrenz oder beziehungsweise die immer gesagt haben, geht nicht, war der Einzelhandel, An- und Verkauf. Und die gibt es ja alle nicht mehr, ist alles tot, es gibt nur noch online. Und denen ist das vollkommen Latte, ob das Spiel jetzt aktiviert nochmal verkauft werden darf. Für die ist es ja sogar besser, wenn es nicht nochmal verkauft werden darf. Naja.
Ja, hat mich auch geschockt, als dieses Gran Turismo 7 ein Multiplayer-Game ist und dass man das mit Online-Only nur noch spielen kann.
Ja, ist doch klar. Das kostet auch Zeit. Du musst da auch ein Spiel optimieren hin zu irgendeiner Fähigkeit, das im Netzwerk zu spielen, weil du dann wieder irgendwelche Netzwerkfunktionen mit einarbeiten musst.
Ja, aber wenn halt überhaupt noch mal die nächste Konsole überhaupt noch mal als richtig Konsole kommt und nicht dann schon alles auf irgendwelches Streaming-Zeugs setzt und eigentlich die Konsolen nur noch irgendwelche dummen kleinen Abspielplayer sind, die kaum noch irgendwelche aufwendige Elektronik drin haben.
Ich finde es total faszinierend, aber irgendwie finde ich, ist es der Horror, wenn ich in 5 oder 10 Jahren, auch wenn ich weiß, es ist die gleiche Diskussion mit DVDs, Blu-rays, brauchen wir auch nicht mehr kaufen, weil alles bei Netflix ist. Ja, es ist irgendwie so, aber irgendwie, boah, alles nur noch gemietet, nichts mehr behalten und dann hast du vielleicht mehrere Anbieter, gut, im Spielbereich vielleicht weniger, aber ich finde die Vision echt nicht wirklich, trotz alledem.
Nee, optimal finde ich das auch nicht. Also, aber das ist halt leider, ne, so entwickelt es sich halt leider dahin. Das ist halt das Problem.
Ich habe noch keinen MS Game Pass irgendwie, weil das auch immer im Hintergrund so ein bisschen mitschwingt. Und nach 3 Monaten, wenn ich dann es nicht ausprobiert habe, ist das Spiel vielleicht wieder weg und so weiter. Ah, das ist.
Naja, im Game Pass sind die Spiele ja meistens so ein Jahr. Also die First-Person-Spiele sind, First-Party-Spiele sind da so eigentlich quasi unendlich drin. Und diese ganzen Third-Party-Spiele, die sie einkaufen, sind ja meistens irgendwie so ein Jahr oder so drin. Also das kann man eigentlich schon. Aber ja, Game Pass.
Ja, ich hatte es auch 3 Monate zu diesem Sonderpreis. Es war super, muss ich schon sagen.
Ja, ich hatte aber auch Game Pass auch mal ausprobiert. Aber dann hatte ich ja irgendwann mal das Problem hier mit meiner ganzen Windows-Lizenz-Zeugs. Und seitdem habe ich es irgendwie keins mehr. Aber ich habe eh genug. Ich habe eh noch so einen riesigen Pile auf Shame, den ich wegspielen muss, dann muss ich nicht auch noch irgendwie einen Game Pass abonnieren.
Noch kannst du wegspielen. Gibt's, ja gut, da gibt's ihn immer noch. Der reicht jetzt bis zur Rente und drüber hinaus vielleicht, bei dir wahrscheinlich auch.
Ja, alleine wenn ich gucke, was ich an Retro-Spielen rumstehen habe, wenn ich das alles spielen will, bräuchte ich eigentlich schon fast nichts mehr Neues. Also,
was? Hast du einen Pile of Shame? Kann ja gar nicht sein.
Ich weiß auch nicht, wo ich vor allem diese ganzen Big Boxes und sowas, die ich jetzt hier stehen habe, die ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Das ist.
Sie kommen per Post und man kann es nicht verhindern.
Ja, die kommen jeden verdammten Monat kommen
so Pakete. Sind wieder neue Kartons. Man weiß gar nicht mehr, wo man sie hinstellen soll.
Und das ganze Verpackungsmaterial.
Aber komm, das ist schön gepackt. Und habt ihr das gesehen? Der neue Karton, den ich verschickt habe, ich habe versuche gerade von dem Plastikkleber runterzukommen auf ein neues Ökomaterial auf Wasser. Papierbasis, was mit einem Kautschuk gemisch beklebt ist, das nicht umweltbelastend ist und nicht, also im Prinzip, wenn man das nachher zerteilt, das Altpapier sich in einer ähnlichen Weise verhält wie geschredderter Karton.
Das finde ich echt cool. Also ich finde das sowieso cool. Ich finde das auch cool. Ich habe irgendwann auch mal schon bevor du das jetzt letztens auch im Lagerfeuer, wo du nochmal gesagt hast, dass das ja so ein auflösbares Material ist, das ist mir vorher schon aufgefallen.
Diese Chips. Also wenn ihr Haustiere habt, die Chips könnt ihr zu essen geben. Ne? Das ist schlicht und einfach Maisstärke gepufft, beziehungsweise nicht gepufft, aufgeschäumt und dann sehr heiß getrocknet. Und wenn du da ein bisschen Wasser rangehst, wird das auch sofort wie so ein asiatischer Krabbenchip. So ähnlich ist es dann. Also es klebt erst und dann wird es so sapschig.
Ja, und dann ist es weg. Löst sich einfach im Wasser auf. Das finde ich echt cool. Also Respekt, dass du dich da so auf solche Sachen halt auch.
Ja, das nervt halt, ne? Diese Vorstellung, dass ich euch kiloweise Sondermüll zuschicke, ist irgendwie auch nicht so geil. Schlicht und einfach.
Na gut, ich habe es trotzdem, ich sammle das halt trotzdem jetzt hier gerade seit einiger Zeit kartonweise, weil ich auch öfters mal Sachen irgendwie das selber verschicke und das ist ja ganz gut, dass ich
dann die Dinger, genau, aber bitte sammelt die Sachen und recycelt die. Also einen Karton kann man auch 2-3 Mal verschicken, wenn man nicht gerade radikal die Kleber abreißt. Und bei uns ist es so, ich habe normalerweise zwei Streifen von dem schlechten Klebepapier, Klebekram muss ich drüber kleben, damit dieser blöde weiße Sendekleber hält. Das ist blöd, aber das geht nicht anders. Und der Rest, den könnt ihr einfach aufschneiden oder ganz langsam abziehen. Der geht auch ab. So, Schluss mit Kartons.
Hallo Wolle 77.
Hallo. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe mich übrigens nur noch mal, nicht von Kartons, aber wobei andere Kartons. Ich habe übrigens sehr über die jetzt meine Patreon-Spiele, die ich jetzt diesen Monat bekommen habe, haben mir sehr gefallen, die Auswahl. War wieder
toll. Ich weiß gerade gar nicht, was ich dir geschickt habe. Das ist immer schon eine Woche her und das ist immer.
Chicago und
Chicago Mad 90. Mariati. Mariati, ja, genau. Das habe ich in der Hand gehabt und dann dachte ich, das könnte zu dir passen. Also es wären zwei in der Möglichkeit gewesen. Das eine wäre Miriam gewesen und das andere warst du.
Ja, ich werde mal schauen, vielleicht werde ich sie morgen vielleicht mal anspielen im Kein Schrott zum Sonntag. Mal gucken.
Chicago 90, als ich das damals in der Preview gesehen habe, habe ich gedacht, das muss das geilste Spiel auf Erden sein. 1989 gab es dann so 1-2 Bilder in der ASM. Gespielt habe ich es dann beim Kumpel auf dem Amiga und ich glaube, es hat echt Performance-Probleme. Musste mal gucken, vielleicht irre ich mich da einfach in der Vermutung.
Ja gut, zur Not schalte ich den Mister halt im höher getakteten Modus oder so.
Mal gucken. Müssen wir mal gucken, genau. Wer hat von euch noch was bekommen? Ich weiß gar nicht. Nee, tatsächlich.
Ich kann es auf jeden Fall aber trotzdem nur für jeden empfehlen, diesen entsprechenden Patreon-Tier zu nehmen.
Ja, es haben ja diverse auch leider schon gekündigt. Bei vielen verstehe ich das ja auch. Es ist halt natürlich auch ein bisschen schwierig, das zu vermitteln. Das ist so ein bisschen, es gibt ja sowas auch im Konsolenbereich, so Flatrates, wo du dann irgendwie jeden Monat deine Retro-Box bekommst. Aber dann habe ich mal so ein paar Leuten gefolgt, die dann sich in einer Retro-Gruppe darüber aufgeregt haben, was sie für eine Scheiße bekommen. Und da war es tatsächlich so, dann bezahlst du irgendwie 30 Euro im Monat bei denen. Und dann sollst du irgendwie jeden Monat ein Wii-Spiel, ein PlayStation 2-Spiel und ein PlayStation 3-Spiel bekommen. Und dann hat er da gesessen, hat gezeigt, was er bekommen hat und hat gesagt, ja, das System funktioniert natürlich nicht, wenn du dann irgendwie einmal ein FIFA 2011 bekommst, einmal irgendein schlechtes Actionspiel, was schon 30 Mal ausgenudelt ist, ein Call of Duty und dann als Wii-Spiel kriegst du dann irgendwie eine von den 25.000 Dance-Varianten, was du dann, wenn du das bei Amazon eingibst, dann irgendwie für zusammen 11 Euro bekommen würdest. Plus Versandkosten, klar, ich weiß es. Aber so funktioniert das System halt nicht.
Ja, klar, aber wie gesagt, boah, ich war bisher eigentlich immer, so klar, hat nicht immer gepasst, aber ich war nie, ich will nie sagen, dass ich irgendwie enttäuscht oder irgendwie, oder dass mir es nicht gefallen hat. Klar, es ist nicht immer, hat nicht immer komplett so getroffen, aber es
Nein.
ist immer. Aber auf jeden Fall ist es halt immer, ich habe mich auf jeden Fall immer gefreut. Wie gesagt, weil es ist irgendwie passt es dann halt irgendwie doch oder sieht, auf, ja. oder sieht dann wenigstens von der Verpackung her schön aus.
Wenigstens im Regal sieht es toll aus.
Genau das.
Da habe ich auch einige Spiele, die ich niemals spielen würde, aber die halt richtig cool im Regal aussehen. Zum Beispiel auch, keine Ahnung, bei Adventuren, so ein King's Quest 5 bin ich eigentlich nicht mehr so der große Freund, aber diese Box sieht einfach geil aus. Oder Quest for Glory 3, auch nochmal so ein breiter Riesenkarton. Ja, das gehört da ins Regal rein.
Können wir mal einen Schritt zurückgehen und zwar zu den Bewertungen bei der Zeitung?
Klar, gerne.
Mir kam so vor, früher waren die in den Zeitungen, ich habe nicht sehr viel geguckt, nicht sehr viel gelesen, aber da ging es immer in der Grafikwertung vom Machbaren aus. Nicht, ob es irgendwie passte, sondern einfach nur, ob es machbar war.
Klar, deswegen kam auch Kaiser so schlecht weg.
Das war ja was so ein Basic-Spiel war.
Genau. Ja, und Textzeichen, also nur Zeichensatz irgendwie, ne?
Ja, wie gesagt, ich glaube, Grafik ist erst einmal das am meisten zu vernachlässigende Merkmal eines Spiels, wenn es sich nicht um ein Action-Spiel handelt, wenn der Rest drumherum passt. Aber es ist natürlich ein Verkaufsargument, das war es schon immer. Also über die Jahrzehnte, überleg mal, wie viele Spiele mit Grafik so gepunktet haben, dass die Leute das gespielt haben. Shadow of the Beast oder so als Beispiel, ne? Was mit diesem bombastischen Intro und dem Sound.
Yep, das war ein Brüller.
Genau, das ist zu Recht auch ein Brüller. Das Spiel ist eigentlich, wie gesagt, als ich gesehen habe, wie ihr das damals gespielt habt, habe ich gedacht, boah, hätte ich dafür jetzt irgendwie 110 Mark ausgegeben? Ich hätte mich, glaube ich, schon ganz schön geärgert. Also natürlich ist das Intro bombastisch, aber eigentlich ist das ein ganz schlechter Brawler.
Ja, Defender of the Crown wurde ja auch kritisiert. Aber ich habe es trotzdem gern gespielt, weil irgendwie hat mich die Grafik, ich bin da auch so eine Grafikhure gewesen, muss ich zugeben, bin ich teilweise immer noch.
In der ASM wurde das damals aber ganz toll getestet. Also das war, ich habe die Ausgabe selber noch und das war ja ein absoluter Meilenstein damals.
Ich fand, die ASM hat viele Meilensteine gesehen, die dann keine waren. Also ich war.
Also Moment, Defender of the Crown war ein absoluter Meilenstein.
Ja,
das also
war
nicht genau. Defender of the
Crown war
wirklich. Ansonsten haben wir noch sehr oft 10er bis 12er vergeben.
Aber das war das erste Spiel, glaube ich, mit Grafik 12. Und ich weiß nicht, was das erste Spiel war, aber ja.
Kann ich mir nicht vorstellen. Es gab garantiert noch mehr.
Oder The Pawn, glaube ich. Das hat auch eine ziemlich hohe Grafikwertung.
Ich kann mich erinnern, als es tatsächlich dann auch in ZDF in der Computersendung dort mit der Biggie Lechter mal diese Spiele vorgestellt wurden oder auch der Amiga, ganze Sendung lang nur Amiga vorgestellt wurde, echt so gedacht hast, wow, unglaublich. Also so ein Fluss, der da so fließt durch eben natürlich Farbcycling und so weiter. Das war der absolute Hammer. Und dann kam Defender of the Crown mit diesem Kaminfeuer und so, das war doch super.
Ja, definitiv.
Und wenn der da auf dich zugeritten ist, ja.
Ja.
Aber heutzutage gibt es ja auch noch zum Beispiel Disco Elysium. Das ist grafisch nicht so der Bringer, aber ich finde, die Atmosphäre des ganzen Spiels ist dermaßen tief und versackend. Also das habe ich bei keinem anderen Spiel bis jetzt gehabt.
Ja, was heißt grafisch nicht der Bringer? Die Screenshots, die ich gesehen habe, ich habe sie noch nicht gekauft. Ich finde die super cool und stylisch, weil ich meine, ein Beispiel auch Chris zum Beispiel, wenn man das Screenshot sieht, das sieht nicht gut aus. Wenn du das dann spielst und mit der Musik und den Effekten, die drin sind, das ist einfach Kunst. Und dadurch vielleicht technisch eben nicht der Overkill, aber es ist einfach Kunst, sieht cool aus. Und ja, es ist dann eben nicht die technische Qualität, von der du gesprochen hast, sondern es ist einfach der Style. Da kann man auch mal für den Style viele Punkte geben.
Ja, ich finde vor allem auch die Art, also Portal habe ich mal in so einem Package mal drin gehabt. Ich glaube, bei einem anderen Ballerspiel, der Portal hat mich sofort abgeholt und ich war auch weg. Jetzt habe ich MacRunner, das ist grafisch sogar noch ein bisschen schlechter, aber ist auch super, super Handling und sowas. Das ist ein sehr gutes Spiel aufgrund des Aufbaus und aufgrund der Bedienbarkeit, finde ich.
Oder mir ist gerade eingefallen, Cuphead, so ein geiler Style, dieser Retro-Comic-Style oder was ja auch super ist, vor allen Dingen in VR super hot. Das ist einfachste 3D-Grafik, aber trotzdem, ich finde es so stylisch geil, wenn du es in VR spielst und, dich, und dann diesen Schüssen ausweichst und jeder, der um dich drum steht, denkt, du hättest einen an der Klatsche, weil du dich duckst und keine Ahnung was. Einfach nur super.
Habe ich leider noch nie genießen dürfen. Ich habe zum ersten Mal neulich in einer Location mit Patrick und Robin ein bisschen 3D, zu dritt gespielt. Ist was ganz anderes. Ich spiele auch nicht online irgendwie mit mehreren Leuten. Ja, ist wirklich mal was anderes, mit anderen Leuten mal zu spielen oder ein anderes Gefühl mit dem VR und sowas zu haben. Nur da habe ich nicht die Hardware dafür.
Ich habe auch noch nie mit jemandem im Netz gespielt. Ich kenne es auch nur als Solo-Games oder für Solo-Games.
Oder Couch-Koop, ja.
Oder was ich immer noch cool finde, ist Virtual Racing von Sega. Ich weiß nicht, warum mich das so huckt. Vielleicht, weil es da damals schon 60 FPS hatte und so wie die sich vorgestellte 3D-Zukunft damals aussehen sollte und so weiter. Also ich finde, es hat auf mich einen größeren Reiz und es geht ja wohl manch anderen eher retro-orientierten Menschen auch so, als so ein voll super durchtexturierter Simulator mit allem drum und dran. Ich finde den Style einfach lustig und cool. So Rasenmähermann-mäßig und so damals.
Das war Anfang der 90er, ne? Ich bin Sega Rally-Freund. Also das erste Sega Rally, das kam immer noch auf dem PC raus. Das habe ich tatsächlich auf dem PC geliebt, obwohl der Schwierigkeitsgrad, finde ich, ganz schön hoch ist. Und auch die der Nervfaktor, dass du es nicht schaffst, ziemlich hoch. Aber dieses, das erste Mal halt so das Gefühl haben, das Auto ist so aktiv im Geschehen und reagiert halt auch auf Umgebungen. Und das Geschwindigkeitsgefühl war schön übertrieben. Und so, man hat da wirklich das Gefühl, dieses Auto wackelt. Das habe ich ja erst wieder gehabt, als dann irgendwann Colin McRae kam. Und das hat ja das Ganze noch mal auf die Spitze getrieben, weil das einfach wirkte ja noch realistischer.
Da denke ich an meine Vorstellungskraft, als ich die Sachen echt auf dem PC dann noch gespielt habe. Also ich denke dann auch an, nicht nur an an dieses Spiel, was du jetzt gerade erwähnt hast, sondern auch an sowas wie Hard Driving, sich damals im Urlaub auf dem Automaten gespielt hat, mit diesem Lenkrad und dieser Gangschaltung. Oder wenn wir bei Sega bleiben, Power Drift, wo du auf so einem Hydrauliksitz warst, der gefühlt irgendwie um 45 Grad nach links und rechts gewackelt ist. Und ich finde die Grafik heute immer noch witzig, diese Sprites, die da in irrsinniger Geschwindigkeit einem entgegenfliegen und du dann hoch und runter fährst in irrsinnigen Höhendimensionen. Ich kriege immer noch das Feeling, obwohl ich keinen Hydrauliksitz hier im Wohnzimmer habe.
Hatte ich damals bei Sunca Racer.
Das finde ich auch noch geil.
Ja, aber das ist wirklich grafisch ein totaler.
Ja, aber wie schon
bei. Wie ein Faustkeil, aber.
Genau, aber wenn du dann landest. Wenn du dann landest und dieser Wagen so nachwippt, das ist doch super.
Nachwippt, einreißt, das ist wirklich. Ganz toll. Und darum verstehe ich nicht, dass manche Leute dann meinen, ich komme mit den 60 FPS, ich brauche 120 FPS. Das ist für mich alles so. Oder diese ultra hohe Auflösung. Gut, ich hab hier 19 Zoll, nee, ach, 17 Zoll. Zoll. Das reicht mir vollkommen. Ja.
Du, wenn du nah davor sitzt, ist es auch verdammt groß. Also 55 Zoll Fernseher im Wohnzimmer.
48
oder so,
auf halben Meter.
Ja, halber Meter ist dann geil, aber eben 5 Meter, da bist du besser dran, wenn du am Schreibtisch sitzt und dann vielleicht 30 Zöller oder 26 Zöller oder kleiner da hast. Ne?
Ja, meine Eltern haben auch so einen Fernseher, der ist da auch irgendwo in der 40er und ja, gut, da kann man verstehen, dass man einen HD-Fernseher haben will, aber ich habe mir für Movies gerippt und habe die runtergedingst, damit ich die Auflösung runterdings, damit ich ihn halt zwei Filme draufkriege auf allen DVD und so weiter. Damals war das geil. Auch wenn man sich heutzutage diese DVDs mal anguckt, ach du Scheiße, was hat man sich da für einen Mist angetan?
Block- und Matschparade, ja.
Ja gut, wenn man damals mal geguckt hat, so die allerersten Videos so im Netz, so irgendwelche ganz schlechten Videos in Größe von der Briefmarke oder irgendwelche schlechten Real-Media-Videos oder diese WMVs oder so, was dann damals so war. Gott, das will ich mir heute... Aber damals haben wir so, total super und hier Videos und Zeugs. Oder
da kam die Video-CD. Video-CD. 288 mal wie viel Bildpunkte? Also halbe PAL-Auflösung und 25 Bilder und keine 50 Halbbilder und nicht, ne?
Habt ihr damals auch den ersten Star Wars-Film irgendwie abgefilmt in so einer Version bekommen? Weil ich erinnere mich, damals war ich ja auf der Uni und da wurde dann irgendwo da mal runtergeladen oder verteilt quasi. Und die Episode 1 war das. Das war dann halt wirklich vom Kino abgefilmt, hat sich immer hingesetzt und einfach dann eine Kamera aufgestellt.
Scheiße,
und das
habe ich auch gesehen, ja.
Dann abgefilmt. Dann haben wir dann zu Hause irgendwie 5 Leuten um so einen kleinen Fernseher. Das war, glaube ich, sogar auf dem Computer. Dann saßen wir um den Computer drum und haben dann das Star Wars geschaut. Und das sah irgendwie so scheiße aus.
Diese ersten Codecs, die also nicht so schlecht wie beim CDI oder bei Video-CD, aber es war
runtergedeckelt.
Und das war halt, dadurch, dass die Kameras natürlich so wenig lichtempfindlich waren, waren diese dunklen Stellen immer, hat er umgeblendet zwischen hellgrau und dunkelgrau. Hellgrau, dunkelgrau.
Ja, das war also, teilweise konnte man da nicht viel erkennen und die Tonqualität war halt auch noch Mist.
Und immer die Leute, die reden und irgendwelche Leute, die was essen.
Und hatte die auch die zweite CD oder nur die erste?
Genau.
Nee, ach, scheiße, nur Schluss, eine. Genau. Oder war das auf DVD damals schon?
Ich war doch zwei CDs oder zwei Teile, glaube ich. Und irgendwie, mir hatte, glaube ich, die zweite zuerst gefehlt.
Ich erinnere mich da schon gar nicht mehr dran. Auf jeden Fall war das so ziemlich schrottig.
Und dann kam die Ausstrahlung auf einem kleinen privaten TV-Sender, analog noch, mit entsprechenden TV-Karten. Und der wusste nicht, wie er die Zeilen sortieren soll, wenn da irgendwie Sterne im Hintergrund waren. Weiß das noch jemand? Hat das jemand mitgekriegt?
Also ich weiß, dass ich diese Hop-Hock-Karten immer verbaut habe bei WinPCI und darauf genau das dann immer geguckt habe.
Genau, ja, die Geschichten, aber das hat halt bei Star Wars und Co. nicht funktioniert, wenn der Hintergrund...
Wo die Leute mir dann immer erzählt haben, ja, ich habe hier, ich könnte eine Möglichkeit, ich habe so ein Hack-Programm, da kann ich dann Premiere drauf gucken. Und dann bin ich dann hin, habe mich das angeguckt und denke ich, geil, aber Premiere hat auch alle paar Wochen da irgendwie im Codec was verändert und dann haben die dann nur noch ihre Mosaikmuster gesehen.
Das waren die digitalen Dinger noch. Aber die analogen, das war ja echt so, dass diese Software dann überprüft hat, welche Zeilen ähneln sich und hat die dann wieder zurückgewürfelt. Nur hat es dann natürlich nicht funktioniert, wenn du im Hintergrund eben wie bei Star Wars Episode 1 einen Weltraum hattest, weil da hattest du viel schwarze Fläche und hier und da mal einen Stern dazwischen. Da wusste natürlich der Algorithmus nicht, wie er die Zeilen sortieren soll und es sah dann gerade, wenn irgendein Objekt frisch reingekommen ist, ein bisschen komisch aus.
Ja, Kompression ist schon auch so ein ganz hartes Thema, ne? Also das ist auch, wenn ich jetzt so alte Spiele mit Intros oder so, dann denke ich auch immer, hui, 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 dann werben die dann, die PC-Spiele hatten ja früher dieses die Engine, die diese Videos abspielen könnte, wie hieß die noch? Nicht Miles, war Sound. Wie hieß denn noch dieser Videocodec, der...
Bing?
Bing, richtig, danke, ja. Bing. Und da wusstest du halt, das Video fängt an und du wusstest im ersten Moment, das kann alles nur scheiße aussehen, wenn die Pixel Fingernagel groß sind und rüber juppeln über die Karte, dann ist das halt einfach scheiße. Heutzutage, da habe ich echt Probleme mit. Also auch diese Videos anzugucken, auch so Warcraft 2 Intro. Natürlich ist das lustig, aber es ist schon echt derbe Scheiße.
Aber was ich geil fand, war, als sie dann angefangen haben, jede zweite Zeile auszulassen. Also
oh, steht zwischen
Wing Commander 3 und Wing Commander 4. Das Gefühl hatte, jetzt wird es deutlich besser.
Jetzt kann man was erkennen. Ich habe immer dieses Crusader No Remorse gespielt. Und bei dem ist auch, diese Videos sind halt, ich sag jetzt mal, Achtel Bildschirm und dann fehlt auch noch die mittlere Zeile. Das war ja sowieso, du guckst irgendwie, spannerst in irgendein Zimmer rein und es war halt wirklich echt wenig, was du sehen konntest, ne? Weil die Codierungen so schlecht waren, beziehungsweise weil die Prozessoren nicht stark genug waren oder die Grafikkarte nicht abgenommen hat.
Richtiger Zeitpunkt, mich zu outen. Ich habe Rebel Assault 1 gerne gespielt, eine gewisse Zeit lang. Weil die das Video war so geil.
Hallo Olli.
Hallo.
Hi Olli.
Ja, Rebel Assault, damals fand ich total toll, weil ich dachte, so geile Grafik in meinem Leben habe ich noch nie gesehen. Und das gehört mir sicher zu den Spielen, die neben Microcosm am schlechtesten gealtert sind.
Ja, ich hatte halt auch nur das Microcosm, also das Rebel Assault für Arme. Also auf dem nicht CD32, und zwar auf dem Amiga 1200 mit Overdrive CD-Laufwerk. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war dann so ein Anbieter, da konnte man halt das CD-Laufwerk irgendwie links in diesem User-Port vom Amiga 1200 stecken. Wie heißt das denn, der dieser? Also links gibt es so eine Verdeckung, die man abnehmen kann, und da gibt es dann halt irgendwie dann da noch so eine.
Festplatte ran.
Ja, der Bus hat aber so einen Namen.
Genau, oder war das der PCMCIA-Port?
Echt, ging das mit so einem Adapter?
Hatte der Amiga 1200 nicht einen PCMCIA-Port?
Ja, klar.
Ja, dann, auf
der linken Seite.
Genau, das ging dann über den. Stimmt. Ja, das ging eigentlich ganz gut. Und da konnte man dann halt Microcosm spielen. Und also richtig lang habe ich das Spiel, glaube ich, auch nie gespielt. Aber es sah toll aus. Vor allem das Intro, wow. Da war ja so ein, ja, aus heutiger Sicht eher so ein B, C, ein X-Movie. Also von so Laiendarstellern gespielter Film. Und es war dann auf dem Amiga schon irgendwas Neues, dass man halt da wirklich so Filmsequenzen hatte.
Wer von euch hat denn in letzter Zeit mal Rebel Assault gespielt wieder, zum Beispiel?
Ich auch in der 3DO-Emulation oder was, CDI, ich weiß es nicht. Die wollte ich ausprobieren, da habe ich gesehen, Rebel Assault, dachte ich, ey komm, gleich Gamepad rein, gleich mal ausprobieren.
Ich habe es auf dem PC meine Fehler gemacht, ich war verwirrt. Ich habe das völlig anders in Erinnerung gehabt.
Ja, ich habe es vom halben Jahr gekauft, 1 und 2, und bin wirklich nicht sehr weit gekommen. Es ist knackeschwer, wenn man nur keine
Rechte hat. Wo kommt man das denn auch kaufen? Welche Version?
GOG. Bei GOG ist das, ja.
Oh Gott, ja. Ich hab ja Mega Race gekauft. Das war meine Fehlentscheidung, weil das habe ich.
120 mal 80 Pixel?
Das habe ich früher geliebt und ich fand damals den Moderator witzig. Und ich mache das an, 120 Pixel, es rauscht. Und ich fand auch den Humor nicht mehr gut. Also das ist unglaublich. Das Spiel hat mir versaut, das fand ich toll.
Also ich weiß nicht, ich war damals ja bei Arcade Games dann die gleiche Zeit irgendwie unterwegs und ich verbinde ungefähr so den Zeitrahmen, als Rebel Assault so ein Marktschreier war. Ich hatte da irgendwie sowas wie Rail Chase von Sega oder den Jurassic Park Automaten irgendwie im Hinterkopf. Das war um
Klassen besser.
Und wenn man Rebel Assault sieht, nee, danke.
Aber ich fand es damals toll. Damals hieß es ja auch, das seien reale Filmsequenzen und wir haben es geglaubt. Wir haben gedacht, wir spielen in einem Star Trek, in einem Star Wars Film mit.
Aber war das nicht irgendwo ein bisschen der Wunsch? Ich kann mich dran erinnern. Ich meine, überleg mal, wann Dragon's Lair rausgekommen ist, was wir danach für Homecomputer-Umsetzung hatten. Und dann hattest du wirklich 10 Jahre später
ein Spiel, was schlimmer aussah, ja.
Schlimmer aussah, aber es ging. Es war diesmal nicht ruckelfrei, aber es war flüssiger als jetzt, was wir teilweise auf dem Amiga noch von Dragon's Lair gesehen haben. Und es war vielleicht zu der Zeit noch die beste Fassung.
Man muss wahrscheinlich mal sowas wieder auf dem Röhrenmonitor sich angucken. Da müsste man tatsächlich, weil ich glaube, das kaschiert eine Menge. Also heute im Fenster ist das eine riesige Katastrophe.
Also ich fand das damals eigentlich deswegen schon so schwierig, weil ich empfand PC-Monitore als schon immer damals sehr crisp. Also, ich hatte ja da, du hattest, wenn du in eine Arcade gegangen bist, da war es so, dass die Monitore so ein bisschen die Punkte auch gerundet hatten und verwaschen haben, genauso wie beim Amiga-Monitor. Und beim PC, da hattest du ja regelrecht quadratische Pixel, die du da
wirklich erkennen konntest. Ja, aber Oliver, ich hätte behauptet, Mega Race hatte Filmqualität damals. Wieso?
Ich habe Mega Race damals ehrlich gesagt nicht in Aktion gesehen, aber okay. Ich kann sowas Ähnliches vielleicht nachvollziehen, weil ich meine, so irgendwelche interaktiven Filme haben wir, glaube ich, alle in irgendeiner Art und Weise gespielt.
Wir müssen uns einmal kurz bei den Zuschauern auf Twitch verabschieden. Ich wollte gerade Switch sagen, ich lerne es nie. Wir schalten da gleich um. Ich habe schon weggedrückt hier, glaube ich. Ja, wir schalten dadurch um auf die Classics. Also vielen Dank an euch und wir machen hier natürlich intern weiter.
Tschüss.
Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
Ja, das mit dem Röhrenmonitoren und so kann ich insofern komplett nachvollziehen. Nicht nur, weil ich selber auch hier neulich ja mal ausprobiert hatte oder vor einem Jahr, wie ich das Ding dann doch in Wertstoffhof gegeben habe, sondern weil ich jetzt auch neulich mein Batocero wieder aktualisiert hatte und dort eben ja gesagt hatte, dass ich da gerne die Shader aktiviere. Und ich hatte das irgendwie so eingestellt, dass es mit dem Update verloren gegangen ist. Und ich habe den Kram wieder neu eingestellt. Und es ist halt echt so, diese CRT-Shader, die packen dir halt das Bild in so Zellen ein. Also das Bild wird ja dadurch zwangsläufig unschärfer, wie auch immer. Und ich finde es schon echt besser anzusehen, als wenn du diese knackscharfen Pixel hast.
Es muss dafür gepixelt sein. Also ich sag mal, bei modernen Spielen, oder ich arbeite ja inzwischen auch so, dass ich dafür Sorge trage, dass nicht so viele Blendeffekte mehr in die Grafik reinkommen, sondern ich lieber dann Details ausarbeite. Das war damals so ein bisschen anders, da wolltest du halt gerne sanfte Übergänge haben. Und da macht das schon einen Unterschied, denke ich auch. Also wobei ich finde, dass die meisten von den ganzen CRT-Shadern, die es heute gibt, sind eigentlich für die Tonne.
Ich habe den Fake Lotus drin, ich habe mal einen Vergleich gesehen, da gibt es ein Video online, vielleicht kann ich das gleich raussuchen und mal pasten, wo jemand verschiedene Shader durchprobiert hat und zum Schluss eine Videoaufzeichnung und einen Vergleich mit seinem echten Orion-Fernseher hatte.
am besten fand ich in einem YouTube-Video, kam dieser, wie heißt der, CRT Royal rüber. Aber als ich den hier ausprobiert habe, muss ich sagen, nee, ist mir alles zu übertrieben. Und ich mag es auch nicht, wenn das Bild so gebogen und verzerrt wird und alles. Mir reichen diese Raster, ein bisschen Unschärfe. Ich will keine riesige Farbanpassung oder Farbkorrektur haben, damit das irgendwie NTSC-mäßig alles viel blasser aussieht oder so. Also da bleibe ich dann lieber näher beim aktuellen ran, aber dass diese Pixel halt ein bisschen verwaschen. Da habe ich gemerkt, das ist schon der Punkt, den ich gerne hätte. Und funktioniert bei fast allen Konsolen, die ich ausprobiert habe, nur bei Dreamcast hat er ein bisschen Blödsinn gemacht. Da habe ich dann zum Beispiel diese Zeilensprünge rausgenommen, weil das ist auch im Shader mit drin, dass du da jede zweite Zeile nur, jede zweite Zeile abdunkelt und so. Da hatte ich
also
Moiré-Effekte drin, das war dann nicht so doll.
Ich sag mal, beim C64 ist das eine hochgradig anspruchsvolle Angelegenheit mit CRT-Emulationen. Ich habe die bisweilen auch nur irgendwie so mit Einzelbildberechnung in vernünftig gesehen. Noch nie in Aktion. Weil, ja, das hat viel damit zu tun, wie der C64 funktioniert. Also zum Beispiel eine Sache, die du beim 64er beispielsweise hast, ist, dass das PAL-Bild blasser ist als das NTSC-Bild. Da geht das schon mit los. Und das andere, was halt ist, die Auflösung des 64ers passt nicht zur PAL-Auflösung. Die haben das Format nicht 1:1 abgebildet damals. Und das ist einerseits so, dass der Farbraum irgendwie schon um, weiß ich gar nicht, wie viel Prozent, ich meine um 20% fast übersteigert wird, was auch den RGB-Farbraum angeht und auch was so Sachen angeht wie Weißtöne oder so. Wenn man dort hier Standardkabel nimmt, die Leute, die in der C64-Szene sich damit auskennen, die löten da richtig Widerstände in die Kabel rein, damit das überhaupt auf normalen Fernsehern halbwegs anständig wirkt. Und das andere, was halt ist, das sind solche Sachen wie halt, dass die Farben auf geraden Zeilen etwas anders wiedergegeben werden wie auf ungeraden Zeilen. Und dass auch die Farben gegenseitig wirken. Ne? Beispielsweise, wenn du sehr viel Weiß auf dem Bildschirm hast, das Weiß wirkt auf dem 64 aus irgendeinem Grunde entsättigend. Und andersherum ist es so, dass manche Töne gegenüber wirken, als würden sie die Sättigung verstärken, so wie du zum Beispiel irgendwie Dunkelrot und Dunkelblau nebeneinander stellst.
Das ist natürlich wirklich dann, also so perfekt meine ich das gar nicht. Also das ist wirklich schon sehr sophisticated. Das ist so ähnlich wie diese Wasserdiskussion, die wir vor 2 Wochen hatten oder 3 bei Horizon Zero Dawn. Wenn es echt so ginge, da gebe ich dir vollkommen recht, das wäre natürlich richtig geil. Ich paste es mal im Discord, wie es bei mir gerade aussieht. Ich krieg da also bestes Retro-Feeling, als wenn ich das Bild ohne jegliche Shader in Fullscreen auf dem 4K drauf schmeiße. Aber den Anspruch oder das Know-how, wie da wirklich die Bildausgabe auf dem Original ist, das habe ich dann natürlich und erst recht nicht im Vergleich. Bei die Röhre habe ich auch vor einem Jahr weggeschmissen oder so und ich hatte auch keinen echten C64. Aber bei Sonic, da gab es ein Video von Retro-RGB, glaube ich, auf YouTube. Da hieß es ja, hier diese Wasseranimation, die wäre eigentlich so programmiert, dass sie auf dem Röhrenfernseher deutlich anders aussieht, als wenn du das richtig scharf auf einer auf dem LCD oder sonstiges wiedergibst und dass man da ja durchaus auch gespielt hat mit dem Wissen, dass die Leute da einen Röhrenmonitor haben und man so gewisse Farbvermischungen und sonstiges hinbekommen hat und die Schwäche ausgenutzt hat.
Wobei ich glaube, das ist vielen Spielern gar nicht bewusst gewesen. Das ist eigentlich mehr so eine rückblickende Betrachtungsweise. Ich kann mich noch beim Mega Drive daran erinnern, halt, dass es zwar von in Spielezeitschriften propagiert wurde auch, dass man nach Möglichkeiten RGB-Kabel dafür kaufen sollte. Hatte ich auch, 2 verschiedene. Das Problem ist nur, die Fernseher müssen dafür oder über die Monitorausgaben müssen dafür auch geeignet sein. Und eine passende Konstellation zu finden, war mal gar nicht so leicht. Und das zu einer Zeit, wo die Leute damals immer, weiß ich nicht, im Kinderzimmer, wer hat da mehr als einen Bildschirm gehabt?
Ja, du hast doch, was heißt heute noch, aber wenn du ein Gerät mit SCART hast, mit 2 SCART-Anschlüssen, weißt du immer noch nicht, welcher ist jetzt RGB geschaltet und welcher ist S-Video. Weil
sei denn, man hat Löwe und das steht explizit dran. Das ist ja ganz nett.
Oder man liest die Anleitung.
Genau.
Ja, aber ich will schon alleine wegen diesem ganzen Geflimmere die Röhren nicht mehr haben. Also ich saß letztens irgendwie nochmal von einem auch eigentlich ein relativ teurer Monitor, der war damals relativ teuer und ich sitze da heute vor und ich werd halt blind, weil das Ding halt heftig am Flimmern ist. Also das bin ich jetzt, ist man natürlich auch gar nicht mehr gewohnt, wenn man so seit keine Ahnung, 15 Jahren oder so nur noch irgendwelche Flachbildschirme guckt.
Wobei, also da kann man sich insofern dran, also zumindest mir geht das so, wenn ich hier den 1084 anhabe, mir geht das auch am Anfang immer so, aber ich lasse den meistens dann erstmal 10 Minuten laufen und dann habe ich mich dran gewöhnt.
Ja gut, mag sein, so lange saß ich dann jetzt nicht davor, saß vielleicht maximal irgendwie 10 Minuten davor, aber das ist schon auf jeden Fall sehr anstrengend immer.
Ach, die Aussagen gab es doch schon damals, dass es hieß, oh, du kriegst viereckige Augen, das flimmert doch ohne Ende. Ich habe sogar einen Amiga im Interlace-Modus verwendet, weil ich es einfach ignoriert hatte, dass es flimmert. Gut, es hat bis nach 45 Jahren Alter gedauert, dass ich echt Brillen gebraucht habe. Also so schlimm war es dann wohl doch nicht, dass ich gleich blind werde, schon mit 20, 30 oder so.
Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns per Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!